The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 30. April.
Dass ich bitte alle langsam auf ihre Plätze begeben. Das wäre schön, dass wir mit der Pressekonferenz beginnen können.
Gestern hieß es in der Bundespressekonferenz Bühne frei für den Bundesfinanzminister Lars Klingbeil.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ich mal wieder hier sein darf in der Bundespressekonferenz. Wir haben heute Morgen im Kabinett die Eckwerte für den Bundeshaushalt 27 und die Finanzplanung bis 2030 beschlossen.
Die Eckwerte sind der politische Rahmenbeschluss der Bundesregierung für den Bundeshaushalt des künftigen Jahres. Die Voraussetzungen dafür sind nicht einfach, denn
inmitten von massiven Turbulenzen, von Unsicherheiten und von großen Krisen haben wir eine große finanzpolitische Aufgabe zu bewältigen.
Ja, dumm gelaufen. Die Wirtschaftsleistung sollte doch gerade wieder ein bisschen anziehen.
Aber wir müssen heute feststellen, dass Trumps verantwortungsloser Irankrieg und der weltweite Energiepreisschock, der dadurch ausgelöst wurde, unser Wachstum halbiert. Die Dynamik ist vorerst gestoppt.
Also dann Augen zu und durch. Haushaltsplanung unter den Vorzeichen macht sicher keinen Spaß. Und Klingbeil sah gestern während der Pressekonferenz auch wirklich ein wenig geschafft aus. Hier sind die Hard Facts. Insgesamt sind im Jahr 2027 Gesamtausgaben in Höhe von 543,3 Milliarden Euro vorgesehen, ein Plus von rund 20 Milliarden Euro im Vergleich zum laufenden Jahr. Fast 106 Milliarden davon sollen 2027 im Bereich Verteidigung ausgegeben werden. Die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt soll 2027 bei rund 111 Milliarden Euro liegen. Zählt man die Kredite für die schuldenfinanzierten Sondervermögen hinzu, plant die Regierung 2027 mit einer Neuverschuldung von 196,5 Milliarden Euro. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Beispielsweise moniert die Wirtschaftsweise und Pioneer-Herausgeberin, die Ökonomin Veronika Grimm.
Jetzt redet man auch schon wieder darüber, dass man ja durch eine Notlage, durch das Ausrufen einer Notlage, die Schuldenbremse weiter aushebeln könnte. Das ist alles andere als angezeigt. Es ist im Gegenteil angezeigt, dass die Bundesregierung endlich Strukturreformen vorantreibt, die eben die Ausgaben dämpft, das Ausgabenwachstum zumindest dämpft, um wieder auf einen nachhaltigen Kurs in der Haushaltspolitik zu kommen.
Auch Professor Lars Feld äußert sich in der aktuellen Folge unseres Ökonomie-Podcasts Feld und Haukap kritisch. Das, was wir da gestern gesehen haben, ist vielleicht noch nicht das letzte Wort.
Wir werden da noch mal genauer hinschauen müssen, wenn denn wirklich der Entwurf bis zum Sommer vorliegt, wie die Bundesregierung, wie das Bundesfinanzministerium die Konjunktur einschätzt, weil das ja eben mehr oder weniger Verschuldungsspielraum erlaubt, so dass wir da auch nochmal sehen, ob sie sich reich rechnen, ob sie an verschiedenen Stellen vielleicht auch zu optimistisch oder zu pessimistisch in die Zukunft schauen.
Bei mir ist jetzt der Pioneer-Ressortleiter Wirtschaft, Christian Schlesiger. Guten Morgen, Christian.
Guten Morgen, Chelsea.
Christian, wir haben gerade viel Kritik gehört. Mich würde also deshalb erstmal interessieren, was ist aus deiner Sicht positiv an diesem Eckpunkteplan von Klingbeil?
Ja, man muss sagen, das sind Eckwerte, das ist noch kein ausformulierter Haushalt, den gibt es erst im Juli. Und man muss Lars Klingbeil zugutehalten, dass die großen Reformen, also Krankenversicherung, Rente, Pflege, die kommen ja erst noch, die können noch gar nicht eingepreist sein, weil man ja noch keine Entscheidung getroffen hat. Also Klingbeil musste in gewisser Weise ins Ungewisse hineinplanen. Positiv auch, die Rücklagen sollen unangetastet bleiben, aber da hört mein positiver Blick dann aber auch schon auf.
So, dann lass uns jetzt zu deinen ganz persönlichen Kritikpunkten daran kommen. Ganz ehrlich, wo würdest du widersprechen?
Das fängt bei der Haushaltslücke an. Angeblich ist die ja gesunken von 34 Milliarden Euro auf null. Aber man hat die Haushaltslücke einfach woanders hingeschoben. Im Haushaltssprech heißt das jetzt Globalposition. Das ist eine Art Platzhalterposition. Da steht dann die Milliardenlücke drin, die man irgendwie noch auflösen will und muss. Die Regierung spricht dann von Einsparungen, aber sie weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, welche sie meint, obwohl man schon seit Monaten über die Reformen verhandelt. Die Regierung fordert 1% Einsparung für alle Ministerien. Das ist nicht viel. Dann sollen es 3 Milliarden Einsparungen geben durch Effizienzmaßnahmen, durch Digitalisierung. Völlig unklar ist, was damit gemeint ist. Die Rede ist auch vom Abbau von Finanzhilfen und Steuervergünstigung. Ja, da wird es eigentlich interessant. Theoretisch könnte man da 30 Milliarden Euro einsparen. Man hat sich aber wohl gerade mal auf 300 Millionen Euro geeinigt. Also Peanuts. Im Prinzip, die Regierung sagt, sie habe alles im Griff, aber in Wahrheit stochert sie immer noch im Nebel. Sie hat eigentlich keinen konkreten Plan. Und in diesem Haushalt steckt aus meiner Sicht überhaupt kein Mut zu Reformen.
Und wir haben es ja erstmals schwarz auf weiß gesehen. Dadurch, dass auch die Haushaltsplanung für 2030 schon grob skizziert wurde, wir werden dann 2030 fast 80 Milliarden Euro Zinsen für unsere Schulden zahlen müssen. 80 Milliarden, Christian. Kommen wir da jemals wieder raus?
Ja, Chelsea, die Bundesregierung will dem Bundestag sogar noch vorschlagen, die Tilgung der Schulden weiter nach hinten zu schieben, weil man das Problem durchaus sieht. Das Ganze beruht ja auf einem Hoffnungswert und der heißt Wirtschaftswachstum. Wenn die Wirtschaft, sagen wir mal, um 2, 3 oder 4% wachsen würde, dann wäre das mit den Zinsen natürlich gar kein großes Problem. Der Staat hätte ja mehr Steuereinnahmen, könnte seine Schulden also problemlos tilgen. Aber das tut Deutschland nicht und das wird Deutschland in den nächsten Jahren auch nicht in großen Sprüngen tun. Die Zinsen belasten den Haushalt dauerhaft und deswegen kommen wir um echte Strukturreformen auch nicht herum. Nur ein Beispiel. Der Bund zahlt dieses Jahr 140 Milliarden Euro allein an Zuschüssen in die Rente. Ich stelle mir manchmal vor, wie genial es gewesen wäre, wenn wir in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts uns entschieden hätten, ein kapitalgedecktes Verfahren einzuführen, dann hätten wir heute 140 Milliarden Euro mehr. Dafür braucht man Politiker, die langfristig denken, wirklich mal ans Eingemachte gehen. Stattdessen hat die Bundesregierung schon entschieden, Steuern zu erhöhen auf Alkohol, auf Tabak, auf Kryptowährungen. Auch Abgaben auf Zucker und Plastik soll es geben. Das ist aus meiner Sicht völlig unambitioniert und wird dem Ernst der Lage nicht gerecht.
Ja, dem kann man eigentlich nur zustimmen. Vielen Dank, Christian.
Danke dir, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche gleich mit Nahost-Experte Frederik Schneider über den Ausstieg der Vereinigten Arabischen Emirate aus der OPEC.
Wenn der Club kleiner ist, aber die Leute, die drin bleiben, ein bisschen disziplinierter, könnte das auch eine positive Wirkung haben. Das müssen wir jetzt erstmal abwarten.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed hat neue Zahlen zu Schwergewichten aus der Tech-Branche und wir lernen einen Jungunternehmer kennen, der die Welt ein Stückchen lustiger macht.
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren Austritt aus dem Ölkartell OPEC angekündigt. Der Schritt soll demnach bereits zum 1. Mai erfolgen.
Wie die Tagesschau berichtet, könnte dieser Schritt den globalen Ölmarkt noch stärker ins Wanken bringen. Schließlich geht es hier nicht um irgendein Mitglied, sondern um einen der einflussreichsten Produzenten innerhalb des Förderkartells. Welche Folgen hat dieser Schritt für Förderquoten, Ölpreise und die Stabilität der Energiemärkte? Und was bedeutet das Ganze für die Zukunft der OPEC? Um diese Entwicklungen einzuordnen, spreche ich heute mit Frederik Schneider. Er ist Senior Fellow beim Middle East Council on Global Affairs und sein Fokus liegt auf den globalen Energiemärkten, OPEC-Strategien und den politischen Interessen der Golfstaaten, insbesondere in einer Phase, in der sich die Energieordnung weltweit neu sortiert. Von ihm wollte ich wissen, welche strategischen Motive hinter dem Schritt der Vereinigten Arabischen Emirate stehen, welche Auswirkungen es auf den weltweiten Ölmarkt haben könnte und dann noch die Frage, was das alles für Europa bedeutet. Hören wir also rein, was Frederik Schneider uns heute Morgen zu sagen hat. Guten Tag, Frederik Schneider.
Hallo, Chelsea Speaker.
Herr Schneider, wenn Sie gerade auf den Golf schauen, was hat Sie in dieser Entscheidung der Emirate am meisten überrascht, dass Sie aus der OPEC austreten? War es dieser Schritt selbst oder war es der Moment?
Also der Schritt war eigentlich relativ vorhersehbar über die letzten Jahre schon. Der Zeitpunkt ist ungewöhnlich, würde ich sagen, aus dem einfachen Grund, dass sich das im Moment nicht so umsetzen lässt. Der Zweck, aus der OPEC auszutreten, ist ja, mehr Öl zu produzieren und zu exportieren, was im Moment ja durch die Schließung der Straße von Hormuz nicht möglich ist. Also von daher kommt das jetzt ein bisschen überraschend. Allerdings ist es so, dass die Emirate schon seit Jahren darauf planen, ungefähr 5 Millionen Barrels pro Tag zu produzieren. Also von daher war das schon abzusehen. Aber das hat natürlich auch andere Gründe noch, ne? Also außerhalb dieser Produktionserhöhung geht es nun auch darum, geopolitisch sich zu positionieren. Und da ist es natürlich im Moment so, mit dem Krieg zwischen den USA und Iran, dass sich die Golfstaaten so ein bisschen zwischen allen Stühlen finden. Ja? Also die sind natürlich angegriffen worden vom Iran, sind aber auch im Regen stehen lassen worden von den USA. Und dahingehend positionieren sich die Golfstaaten jetzt unterschiedlich. Und die Vereinigten Arabischen Emirate sind jetzt eher zu der Überzeugung gekommen, sich noch enger an die USA zu binden. Und für die USA war OPEC halt schon immer ein Dorn im Auge. Also Trump hat mal sehr pointiert gesagt, OPEC is ripping off the rest of the world. Und von daher ist das jetzt so als Zeichen der Annäherung an die USA zu sehen, um diese Allianz zu festigen, nachdem die jetzt während dieses Krieges nicht so funktioniert hat, wie man das sich so vorgestellt hat.
Viele sagen jetzt, das ist auch ein Schlag für die OPEC. Aber wie relevant ist die OPEC überhaupt in einer Welt mit den USA als größtem Produzenten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wer OPEC sagt, der meint auch, zumindest wenn es jetzt um die Emirate geht, vor allen Dingen auch Saudi-Arabien, weil ja bei den OPEC-Staaten, also OPEC im kleineren Sinne, nicht OPEC Plus, Saudi-Arabien jetzt bei weitem der größte Produzent ist. Und von daher gibt Saudi-Arabien da auch den Ton an. Und wir haben ja jetzt auch eine Rivalität zwischen den beiden Staaten. Also nicht nur in der OPEC, sondern auch ökonomisch gesehen, ne, wer jetzt den Ton angibt, ökonomisch im Golf, aber auch strategisch. Ne, wir hatten jetzt gerade im Dezember und Januar den Ausbruch von fast direkten Feindlichkeiten zwischen den beiden Staaten im Jemen. Und da muss man das auch in dem Rahmen sehen. Die OPEC an sich gibt es jetzt zwei Sichtweisen. Also eine wäre natürlich zu sagen, dadurch, dass die Emirate jetzt raus sind, schwächt das die OPEC. Das kann man so sehen. Kann auch sagen, das könnte vielleicht ein Signal sein, für weitere OPEC-Mitglieder auszutreten. Da gibt es so ein paar Wackelkandidaten wie Kasachstan zum Beispiel. Die haben schon immer so ein bisschen mit ihrer Quote das nicht so genau genommen.
Das waren aber auch mehrere. In den letzten Jahren sind immer wieder Länder ausgetreten und die Allianz, also da waren Mitglieder, die sich auch nicht wirklich an den Regeln gehalten haben, in den letzten Jahren auch schon.
Genau, ausgetreten, aber auch wieder eingetreten. Das ist halt schon so, dass die Disziplin nicht so da ist. Das ist jetzt auch so die andere Sichtweise. Ne? Man könnte sagen, je mehr die Undisziplinierten austreten, also die Vereinigten Arabischen Emirate sind jetzt auch so unter den Wackelkandidaten gewesen, weil die schon seit langem ihre Quote erhöht haben wollten. Und wenn die jetzt raus sind, dann könnte man natürlich auch so sagen, wenn der Club kleiner ist, aber die Leute, die drin bleiben, ein bisschen disziplinierter, könnte das auch eine positive Wirkung haben. Das müssen wir jetzt erstmal abwarten, was passiert.
Aber zur Wahrheit gehört auch, die Emirate stehen für rund, glaube ich, 16% der OPEC-Produktion. Also was bedeutet dieser Verlust ganz konkret für die Fähigkeit, die Preise zu steuern? Das würde mich noch interessieren.
Also selbst wenn die Vereinigten Arabischen Emirate jetzt die 5 Millionen produzieren sollten, ist das immer noch nur die Hälfte ungefähr, Pi mal Daumen, was allein Saudi-Arabien produziert. Und da sind die anderen 10 Mitglieder noch gar nicht mal eingerechnet. Plus die Emirate produzieren ja schon 3,5 Millionen ungefähr in Friedenszeiten. Im Moment ist natürlich ein bisschen reduziert oder stark reduziert. Und das würde also ungefähr 1,5 Millionen pro Tag plus bedeuten. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass viel von dieser Überproduktion oder Mehrproduktion tatsächlich erstmal auf dem Markt ankommt. Langt. Also erstmal muss natürlich die Straße von Hormuz wieder offen sein. Ne?
Ich würde ganz gerne darauf schauen, was das Ganze hier für uns in Deutschland bedeuten könnte und was es für den globalen Ölhandel auch bedeutet. Am Ende auch natürlich für die Preise an der Tankstelle und für die Industrie. Spüren wir das überhaupt oder ist das eher einfach geopolitisches Hintergrundrauschen?
Der Ölmarkt ist schon global, ja, also im Gegensatz zu zum Beispiel LNG, ne, was eher regional ist, ne, aber der Preis, selbst wenn es jetzt so ist, dass die eventuelle Mehrproduktion nach Asien geht, ja, das würde sich trotzdem auf den Preis in Europa auswirken. Allerdings ist die Auswirkung jetzt erst einmal eher längerfristig zu sehen. Wie gesagt, es muss jetzt erstmal die Straße von Hormuz wieder offen sein. Und zweitens, selbst dann wird die Kapazitätserhöhung noch ein paar Jahre dauern. Das heißt, das ist eher langfristig und das wird dann auch mit vielen anderen Faktoren zusammenhängen. Wie sich das jetzt letztendlich auf den Preis in Europa längerfristig auswirkt, da würde ich jetzt sagen, das ist wahrscheinlich begrenzt. Es sei natürlich, dass jetzt die OPEC so langsam zerbröselt, was natürlich auch passieren könnte. Aber das ist abzuwarten.
Was ist Ihr Gefühl, wenn wir in ein paar Jahren auf diesen Moment zurückblicken? Ist das ein Moment, in dem diese alte Energieordnung endgültig gekippt ist? Oder sehen Sie das vielleicht nicht so tragisch?
Also ich sehe das im Zusammenhang auch zum Beispiel mit dem Ukraine-Krieg, ne, wo wir auch einen großen Schock hatten, ne, mit der Nord Stream 2 Pipeline und das war natürlich Erdgas und dann mit den Sanktionen. Und das war halt ein Schock, der anscheinend nicht ganz so gelandet ist im Nachhinein, wie man das vermuten hätte können, dass man dann doch eher umstellt, also nicht nur auf andere Herstellerländer, sondern auch ganz vom Öl und Gas weg. Aber ich denke, dass dieser Schock jetzt vor allen Dingen auch in Europa sich jetzt durchsetzen wird, dass wir doch eher an der Energiewende arbeiten und an der Energiesouveränität. Und dass wir dann wahrscheinlich darauf zurückblicken werden, dass das jetzt schon ein Wendepunkt sein wird.
Ja, dann vielen Dank für diese Einblicke in dieses sehr komplexe Thema. Frederik Schneider.
Dankeschön.
My Way. Der Podcast für und über Familienunternehmen.
Im MyWay-Podcast spricht der Gründer der Agentur Human Unlimited, Frank Doppheide, mit Menschen, die unsere Familienunternehmen prägen. In der neuen Folge zu Gast Anne-Marie Großmann, Gesellschafterin und Vorständin der GmbH-Gruppe. Im Zentrum steht ein Stahlwerk vor den Toren von Osnabrück und die Frage, wie Tradition und Transformation zusammengehen. Ein Thema im Gespräch, was ist eigentlich los mit unserer Industriepolitik und mit den Akteuren, die sie verantworten?
Politik ist nicht so weit weg von ihrem Geschäft. Also sie haben auch eine große Kompetenz in Wiederverwertung von altem Eisen. Ich habe mal geguckt, sie sind 2014 in den Aufsichtsrat gekommen. Da war Sigmar Gabriel noch Wirtschaftsminister. Und dann gab es Frau Zypris und dann gab es Peter Altmaier und dann gab es Robert Habeck und jetzt Katharina Reiche da. Und weil sie das gesagt haben, sie sind ja unmittelbar für ihr Geschäft auch relevant. Die Entscheidungen, das Verständnis, der Goodwill, alles, was man braucht. Also gibt es so einen Unterschied? Merken Sie das bei den Personen? Mit wem kommt man gut klar?
Ich habe natürlich jetzt insbesondere die letzten beiden Wirtschaftsminister mit Robert Habeck und jetzt auch Katharina Reiche miterlebt. Man kann ja schon alleine an den Titel sehen, dass es ein bisschen unterschiedlich gelagert war. Robert Habeck war Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Katharina Reiche ist jetzt wieder Wirtschafts- und Energieministerin. Der Fokus ist natürlich schon ein anderer. Beide waren immer sehr wohlgesonnen dem Stahlwerk gegenüber. Robert Habeck hat auch gesagt, hier Georgsmädchen ist sein Lieblingsstahlwerk. Auf der anderen Seite, die Maßnahmen, die entwickelt wurden, sind leider, und das ist jetzt nicht nur die letzten 5 Jahre so gewesen, sondern es ist tatsächlich eigentlich seit der Entscheidung zum Atomausstieg, so haben sich die Kosten nicht förderlich entwickelt für unser Werk.
Aber wie hoch ist die Stromrechnung jetzt?
Also
für vor 10 Jahren?
Die ist ungefähr doppelt so hoch im Vergleich zu vorher, ja.
Aber dürfen Sie das sagen? Wie viel geben Sie für Strom aus, so ungefähr?
Also es ist inzwischen ein höherer dreistelliger Millionenbetrag. Wir sind ja nicht börsengelistet. Insofern, man kann das ungefähr umrechnen. Wir sind jetzt alleine im Strom bei etwas über 110 Millionen Euro, die bezahlen. Was waren früher, waren wir bei ungefähr die Hälfte, ja.
Was ist das Problem mit der Politik? Ist das die Kompetenz? Ist das das Parteiinterne, dass man noch andere Zielgruppen hat? Ist das die fehlende Durchsetzungsfähigkeit?
Ich glaube, es ist das Problem. Es ist, dass man versucht hat, in den vergangenen Jahren zu viele kleine Stellschrauben zu drehen, ohne das große Ganze im Blick zu halten. Ne? Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Konsequenzen vom Ausstieg zum Beispiel aus der grundlastfähigen Energie nicht ausreichend berücksichtigt hat, weil wir natürlich ein sehr zentral aufgestelltes Energiesystem hatten mit den großen Einspeisern der Atomkraftwerke und der Kohlekraftwerke, die dann durch sehr viele dezentrale Einspeiser von den erneuerbaren Energielieferanten, also der PV auf dem Dach, aber auch der großflächigen PV-Felder oder Windparks, mit dem Anschluss ans Netz eine ganz andere Grundlage geschaffen haben. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht nicht in der Konsequenz genügend berücksichtigt wurde und wir heute im Endeffekt mit diesen Entscheidungen kämpfen müssen. Und gleichzeitig wurde dann versucht, für alle möglichen Dinge irgendwie gewisse Ausnahmen zu schaffen. Ja, wir haben auf der einen Seite Strompreiskompensation, jetzt fällt die Stromsteuer weg für einige Unternehmen. Dann haben wir jetzt einen Industriestrompreis, der proklamiert wird. Aber am Ende sind das alles nur so Teillösungen, worum es doch eigentlich geht, ist eine Wettbewerbsfähigkeit für eine Industrie zu ermöglichen. Und das bedeutet natürlich, dass wir längerfristig auch eine klare Perspektive in unseren Produktionskosten haben. Und da zählen zum Beispiel Stromkosten und Gaskosten enorm dazu.
Annemarie Großmann in der neuen Folge unseres MyWay-Podcasts für und über Familienunternehmen. Den Link zur Folge finden Sie in den Shownotes. Apropos MyWay, wir bringen noch mehr spannende Stories aus der Welt der Familienunternehmen auf die Bühne bei unserem MyWay-Strategiegipfel im September in Berlin. Den Link gibt es ebenfalls in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es neue Zahlen von den Tech-Giganten Alphabet, Microsoft und Meta. Mehr dazu weiß unsere Frau an der Wall Street, Börsenreporterin Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Hallo Chelsea. Ja, die Big Tech-Nacht war ein echtes Schaulaufen der KI-Giganten mit klaren Gewinnern und einem Wackelkandidaten. Alphabet hat echt ein Knallerquartal hingelegt. Der Umsatz wächst um rund 20%, der Gewinn legt über 80% zu und vor allem die Cloud explodiert. Dort schießt der Umsatz um mehr als 60% nach oben, getrieben von KI-Anwendungen mit Gemini. Google sagt selbst, die Nachfrage sei größer als die verfügbare Infrastruktur. Entsprechend werden die Investitionen in Rechenzentren massiv hochgefahren. Die Aktie sprang nachbörslich um 6% nach oben. Microsoft lieferte ebenfalls stark ab. Umsatz und Gewinn legten deutlich zu. Das Cloud-Geschäft wächst auch um 40% und der KI-Umsatz des Konzerns hat sich auf einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag mehr als verdoppelt. Wichtig für Anleger ist, die KI-Investitionen sind hoch, aber nicht so extrem wie befürchtet und das stützt die Marge und auch die Aktie. Die stieg nachbörslich um rund 1,5%. Meta dagegen sorgt trotz kräftigen Umsatz- und Gewinnplus eher für Stirnrunzeln. Das Nutzerwachstum schwächelt leicht, teils wegen Sperren im Iran und in Russland. Und die kurzfristigen Investitionen in KI-Infrastruktur fallen niedriger aus als gedacht, während die Jahres-CapEx-Prognose stark angehoben wird. Die Mischung aus Rechtsrisiken, hohen Langfristkosten und noch unklarer KI-Monetarisierung lässt die Aktie nachbörslich um 6% nachgeben, Chelsea.
Und Anne, Neuigkeiten von der Notenbank gibt es auch, richtig?
Ja, da gab es tatsächlich zwei wichtige Signale, und zwar zur Geldpolitik und zur Personalsituation. Die Notenbank hat den Leitzins erneut unverändert gelassen, bei 3,5 bis 3,75%. Das war erwartet worden. Überraschend war aber, wie zerstritten das Gremium dahinter war. Gleich 4 Mitglieder haben widersprochen, so viele wie seit 1992 nicht mehr. Ein Gouverneur wollte noch eine weitere Zinssenkung. 3 Regionalchefs wollten dagegen überhaupt kein Signal mehr in Richtung weitere Lockerung, weil ihnen die Inflation auch durch die Trump-Zölle und hohe Energiepreise weiter zu hoch ist. Spannend ist auch der Machtwechsel. Jerome Powell dürfte seine letzte Sitzung als Fed-Chef hinter sich haben, bleibt aber als einfacher Gouverneur im Board, bis die Untersuchung zu den Baukosten am FED-Gebäude abgeschlossen ist. Parallel dazu hat der Bankenausschuss im Senat Kevin Warsh als neuen Vorsitzenden vorangebracht. Mit ihm wird aber auch die Debatte über das richtige Zinsniveau und die Grenze zur Politik noch lauter werden. Für die Märkte heißt das also, kurzfristig ändert sich am Zins nichts, aber die Unsicherheit über den Kurs der FED in den nächsten Monaten nimmt eher zu als ab.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass man aus Automaten nicht nur Dinge ziehen kann, sondern auch Worte. Schokoriegel, Parkscheine, Kaffee oder Bargeld. Der Inhalt von Automaten ist ja vielfältig. So eine Metallkiste, die uns auf Knopfdruck die Sachen ausgibt, die wir brauchen, ist schon ziemlich praktisch. Aber manchmal brauchen wir Dinge, die es nicht im Automaten gibt. Schönes Wetter, ein Lob vom Chef oder einfach ein herzhaftes Lachen.
Was sagt eine grüne Weintraube zur roten Weintraube? Hör auf, die Luft anzuhalten. Verstanden?
Der 13-jährige Julius aus Osnabrück hat gemeinsam mit seiner Mutter eine Idee. Für eine kleine Portion Spaß zwischendurch kann man sich an seinem Automaten einen handgeschriebenen Witz besorgen. Kostenpunkt 20 Cent. Einfach mehr Lachen in die Welt bringen. Dass dieses Konzept gut ankommen könnte, hatte Julius auf Familienfeiern bemerkt, wie er den Kollegen von der Tagesschau erzählt hat.
Ich hatte mal so einen Zettel und dann waren Verwandte da und dann habe ich die vorgelesen und dann waren die Verwandten sehr begeistert.
Also haben seine Mama und er einen alten Kaugummiautomaten umfunktioniert und statt bunter Kugeln witzige Worte in die Kapseln gesteckt. Und die Philanthropie des jungen Unternehmers ist hier noch nicht zu Ende. Die Einnahmen werden an diverse Kinderprojekte gespendet. Wir im Pioneer-Podcast-Team lieben die Idee. Das ist doch wirklich Zuversicht mit Ansage. Und ehrlich, ein bisschen mehr Leichtigkeit steht uns allen gerade ziemlich gut. Deshalb unsere Einladung an Sie, liebe Hörer. Wenn Sie Lust haben, schicken Sie uns doch einfach eine Sprachnachricht mit Ihrem Lieblingswitz. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Überraschen Sie uns, bringen Sie uns zum Lachen. Wir sind auf jeden Fall bereit. Ich wünsche Ihnen jetzt einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag heute. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen früh am Tag der Arbeit stellt Ihnen Gabor Steingart an dieser Stelle einen historischen Grenzgänger vor. Genau hier, same time, same place.